Hallo und herzlich willkommen zu unserer 99. Folge Chef Rontaine. Bop, bop, bon. Eine Folge bis zu 100. Wie immer mache ich das nicht allein. Ich begrüße den Uwe.
Hallo.
Den Pascal.
Hallo.
Die Stefanie.
Hallo.
Und leider heute nicht dabei ist die Belana, oder doch? Nein, ich glaube nicht. Nee, sie kam nicht rein.
Nee, wir sind ja sonst eigentlich immer zu fünft, aber sie hat heute sich irgendwie nicht eingeloggt. Keine Ahnung, was da los ist.
Na, macht nichts. Wir kommen, glaube ich, klar. Okay, wir sprechen heute über die vierte Folge der fünften Staffel, Der fünfte Mann. Und erstaunlicherweise heißt sie im Englischen The Fifth Man. Wie haben sie das nur hingekriegt? Ja, heute passieren verrückte Dinge. Drehbuch schrieben Joseph Malosi und Paul Molly. Regie führte Peter DeLuise. Und die drei haben dann auch die Audiokommentare gesprochen. Diesmal gar nicht so detailreich wie sonst bei Peter DeLuise. Die Erstausstrahlung war am 20.07. im Jahre 2001. Und in Deutschland dann knappes Jahr später, am 8.05.2002. Der Zeitrahmen ist wie immer im Jahr 2001 und was MacGyver und Q so angestellt haben, verrät uns jetzt.
Genau. Also erstmal sind unsere fünf bekannten Helden wie immer auf einem fremden Planeten unterwegs und werden angegriffen. Sam, Daniel und Tiak sind schon in der Nähe des Tores, aber Tiak wurde getroffen. Jack und Tyler liegen hinter einer Deckung. Tyler wurde dann leider auch getroffen, deswegen befiehlt Jack den anderen dreien, so schnell es geht, zur Erde zurückzureisen und Verstärkung zu holen, während er mit Lieutenant Tyler zurückbleibt. Als drei Fünftel unseres SG-Teams zurück im Stargate Center sind, entsteht etwas Verwirrung, denn Hammond aus Texas hat offensichtlich keine Ahnung mehr, dass er vor kurzem ein neues Mitglied für SG-1 genehmigt hat, welches bereits drei Missionen bestritten hat zu diesem Zeitpunkt. Irgendwas stimmt hier nicht. Während Jack und Tyler sich an einem halbwegs sicheren Ort zurückziehen, wird der Rest des Teams von Janet gecheckt. Sie scheinen aber alle gesund zu sein. Sam, Daniel und Tiak versuchen zu ergründen, wieso im Stargate Center kein Lieutenant Tyler bekannt ist. Sie überlegen unter anderem, ob sie unterwegs in einen Quantumspiegel gefallen sind. Bei der Recherche im Computersystem findet Sam zwar keinen Tyler, aber Hinweise darauf, dass irgendjemand von außerhalb des Centers auf ihre Personalakten zugegriffen hat. Während George und Walter mit einem UAV versuchen, Kontakt aufzunehmen mit Jack, erscheint Colonel Simmons im Kontrollraum und erzählt ihnen, dass diese Dinger echt teuer sind. Dieser fängt dann auch gleich damit an, Daniel zu verhören und wirft ihm vor, dass Sarah Gardner von einem Go'uld besessen war. Janet findet unterdessen gelbes Pulver auf Tiaks Uniform und kann sich plötzlich auch an unseren lieben, guten, alten Freund Tyler erinnern. George führt einige Telefonate mit seinem roten Telefon, um herauszufinden, für wen Simmons eigentlich arbeitet. Simmons wiederum verhört unterdessen Tiak und Sam und Janet findet die Lösung für das Rätsel. Die Chemikalie auf Tiaks Uniform ist irgendwas mit Chemiebubble, irgendwas mit Hirnchemie, irgendwas mit Neurotransmitter, auf jeden Fall die Erinnerungen sind eingepflanzt. Jack hat eine schöne MacGyver-Fallen-Prep-Szene und verteilt C4 in der Landschaft, gefolgt von Tylers Geständnis, dass er ein Riol ist und dass er SG-1 manipuliert hat. Was? Den gibt's gar nicht? George findet nicht heraus, was es mit Simmons genau auf sich hat, wirft ihn aber aus dem Berg. Tyler, der inzwischen auch als Kyael bekannt ist, spielt den Helden, um SG-1 zu retten, wird deshalb von den Jaffar gefangen genommen. Daraufhin spielen unsere Helden wieder die Helden, befreien Kyael und verabschieden sich freundlich von ihm. Falls sie sich wiedersehen sollten, möchte Kyael auf jeden Fall mit Jack mal eine Runde angeln gehen.
Wie lange hast du gebraucht, um den Namen auszusprechen?
Ich fand Kyael gar nicht so schwierig. Ich fand es schwierig, dass die Schreibweise und die deutsche Aussprache in der Folge überhaupt nicht übereinander passen.
Ja, irgendwas müssen sie ja verkacken.
Aber ich fand es schön, dass sie in der Folge, glaube ich, den Namen nur ein einziges Mal nennt und Jack sofort regelt mit, ja, okay, ich nenne dich weiter Tyler. Natürlich.
Aber schön, dass Jack endlich ein williges Opfer zum Angeln gehen gefunden hat.
Ja, blöd nur, dass der nach Hause reist und das Stargate vergräbt.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber, glaube ich, der einzige in der ganzen Serie und der so direkt, also ich würde total gern angeln gehen, aber ich muss weg.
Ich würde ja gern, aber dummerweise können wir euch nie wieder kontaktieren. Ah, schade.
Ja, aber die haben ja seine Telefonnummer. Die können ja regelmäßig checken, ob sie das Tor wieder ausgegraben haben oder nicht.
Das stimmt. Wir werden onscreen ja das Volk nicht mehr sehen, aber von ihnen hören. Ich habe es nicht rausgefunden. wenn später in der Serie diese Chemikalie dann verwendet wird. Und ich habe heute zum ersten Mal gerafft, dass das diese Chemikalie von Kaeyel und den Riol ist, die verwendet wird, wenn Daniel zum Diener von Lord Yu zum Beispiel wird. Haben die das synthetisiert von Resten von der Uniform oder haben die Kontakt zu denen und deswegen da irgendwas her? Das wird nicht erklärt, oder?
Vielleicht war noch die Uniform. Oder die haben alles, was auf der Uniform noch zu finden war, abgekratzt und in so ein kleines Probenbehältchen und das wird dann
das zu den
in ganz, ganz außergewöhnlichen Fällen benutzt.
Es wird ja, glaube ich, zu den Tok'ra gegeben und die Tok'ra entwickeln dann ja hier dieses Halluzinogen-Zeug draus, aber es wird, glaube ich, nicht erklärt.
Sie können von der Uniform abgekratzt haben, weil die Erinnerungen, die eingepflanzt werden, ja spezifisch sind. Also das, was auf der Uniform drauf war, hat ja spezifische Erinnerungen an Tyler implantiert. Sonst hätte ja
Das würde aber die Tok'ra nicht davon abhalten, rauszufinden, wie es funktioniert.
Ja, nachzubauen. Wie gesagt, synthetisieren, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber nicht eins zu eins einfach die Probe.
Nee, die Chemikalie macht dich nur empfänglich für Eingebungen, die du dann kriegst. Weil Taylor hat seinen Namen ja von irgendeinem Sprengstoff, der da gerade rumlag und der aus Texas
Essensration kam. Essensration war das, glaube ich.
Nur Essensration, richtig.
Ja, aber also, warum hat das dann bei Janet funktioniert? Bei Janet, also erstens haben sie alle nicht nur den Namen, sondern die haben alle das gleiche Bild, wie er aussieht, vor Augen. Hm. Haben die gleichen Erinnerungen an die letzten drei Missionen, und an die Besprechung.
Sagen, Janet hatte keine externe genau. Eingebung an der Stelle.
Ja gut, Janet hat gehört, was die schon alles erzählt haben, so ein bisschen. Ne? Na gut, aber wie er aussieht. Genau, wie er aussieht nicht. Deswegen, also, da muss schon ein bisschen mehr noch drinstecken.
Ja. Ja, vielleicht schon. Doch, ja, gut.
Ja. Nee, das habe ich tatsächlich heute erst gerafft, dass wenn Daniel dann nachher irgendwie sich als Yus Diener ausgibt und deswegen da hier diesen Ring mit der Chemikalie hat, dass das von den Tok'ra kommt, das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass das hier mit den Riol zusammenhängt. Das wird das in der Folge dann explizit gesagt?
Ja, ich glaube.
Habe ich das nur immer nicht verknüpft im Kopf?
Bald noch über die Folge.
Bitte?
Wir sprechen ja bald noch über die
Frage. Ja, klar, dann kommen wir dazu. Ich habe es jetzt halt heute gelesen und dachte so, ach so, das war mir nicht klar.
Lernt nie aus.
Ja.
Wir haben noch ein drittes Franchise. Also wir haben Star Trek, wir haben MacGyver und diesmal haben wir noch
X Batman dabei.
Was, Batman?
Und dann noch am Ende nur noch Batman, das stimmt.
Genau.
Mörder-Crossover hier.
Ja, beschwer dich bei Peter Luis.
Wenn Nerds Dinge machen. Ja. Was war mit Batman?
Moment, ich hatte es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Moment, unter mich muss nach meinen vielen hier. Ja, die Szene, in der Jack den Todesgleiter abschießt, als sie angegriffen werden von dem, ist fast identisch mit der Szene, in der Joker den Batwing abschießt, in der Batman, in dem Batman-Film von 1989.
Oh Gott, ja. Den habe ich mal gesehen, das ist aber lange her.
Ist es einer von denen, wo Krass. George Clooney Batman ist? Mhm. Oh, die waren schlecht. Ich glaube, wenn die nicht so viel Budget hätten, wären die auch ein Schläferz-Kandidaten.
War das einer von denen sogar einer? Na, egal.
Hatten die Batman bei Schläferz Nein, die hatten zu viel Budget, oder? Der zählt nicht.
Der 1989er Batman war mit Michael Keaton als Batman
übrigens. Noch älter.
Ah, okay, Scheiße. Gut, dann.
Ja, okay.
Ja, gut, darfst an der Stelle halt nicht vergessen, dass Batman halt historisch eher so ein bisschen klamaukmäßig besetzt war und dieses Edgy-Gedöns relativ neuzeitig ist. Wenn du dir mal die alte Batman-Fernsehserie anguckst, da ist ja auch mehr Klamauk als
Adam West.
Genau.
Ich bin immer noch der Meinung, wenn diskutiert wird, welcher der beste Schauspieler für Batman ist und die immer die letzten fünf diskutieren oder so, ist meine Antwort immer, alles außer Adam West kann ich nicht ernst nehmen als Antwort.
Ja gut, Adam West kann man auch nicht ernst nehmen, aber das ist nur Zweck der Übung.
Genau. Ja, die 90er Batman-Filme waren halt schon, ich meine, hier der Pinguin und hier Mr. Freeze und das war ja alles noch sehr cartoonig. Und das haben sie ja in den neueren Verfilmungen alles ein bisschen so trockener, düsterer? Ernster gemacht. Düsterer, trockener, ernster. Ja, die waren damals auch düster, aber trotzdem so goofy. So, die Bösewichte waren halt so überzeichnet und so. Da haben wir halt heute ein bisschen anderen Stil. Ich mochte die Filme wirklich als Kind. Vor allem den mit Pinguin habe ich sehr, sehr gern gesehen.
So, welcher Podcast hatten wir heute nochmal?
Akte X.
Akte X, genau.
Genau, rostige Steine.
Die drehen an rostigen Steinen. Weil die einmal die Steine rot gefärbt haben, drehen auf einmal alle da.
Ich musste so lachen, als ich das gehört habe. Also ich meine, dass Akte X da irgendwie an diesem Ort die ganzen Steine rot angemalt hat, damit das nach Rusty Desert oder so aussieht. Mhm. Und dann kurz drauf kann man da dann was Passendes drehen, das sehe ich ja noch ein. Aber die Aussage, ja, das ist die Farbe, ist halt dauerhaft. Und deswegen haben das seitdem sau viele Sci-Fi-Franchises irgendwelche Wüstenszenen gedreht. Das fand ich schon sehr witzig.
Hatte ja auch den Hintergrund, dass man für diese Folge irgendwie gar kein Budget hatte. Also dass die Vorgabe war, kein Budget, keine neuen Sets bauen.
Drei Wochen Zeit.
Und trotzdem keine Clipshow.
Findet mal was. Viel Glück. Gut, bisschen Budget.
Das Einzige, was sie wirklich ein bisschen gebaut haben, war diese Ruine, in der sich Jack und Tyler dann versteckt haben.
Stimmt.
Und da was die, draußen, die
draußen
viel
durften
größer gemacht haben, als sie es. Die haben mal gemeint, wir brauchen eine Wand oder einfach so eine Ecke, wo die sich verstecken können. Und dann kommen die mit sowas ums Eck. Und das ist schon 10-mal kleiner als der Entwurf, den die vorgestellt haben. Weil wenn die was machen, dann machen die es groß.
Ja, die hatten Bock.
Ja. Ich meine, das ganze Budget ist für die Animation von dem Reol draufgegangen.
Ja, genau.
Das erste Mal, dass sie jemand ne zweibeiniges Alien animiert haben.
Und noch bei Tag noch dazu.
Ja.
Das war ja die größte Herausforderung. Die konnten ja nicht mit irgendwie mit Schatten spielen oder irgendwie sagen, zeigen wir nicht oder machen wir nicht ganz perfekt.
Moment, ich muss die ganzen Dinge, die wir jetzt erwähnt haben, abhaken, damit ich den Überblick über meine Notizen verliere.
Also ein bisschen drüber galoppiert gerade, das stimmt. Muss auch sagen, für die Zeit, in der es entstanden ist, natürlich, also sie haben sehr viel von dem Budget, das sie nicht hatten, dann halt in diese Animation des Reol gesteckt. Aber man sieht's halt leider dann auch heute. Das ist halt das.
Ja, ich finde es okay.
Ja, es ist okay. Es gibt Schlimmeres aus der Zeit, aber wir sind halt hier mit den Asgard und so halt eher immer die Puppen und Masken und sonst was gewöhnt. In der Serie haben wir halt selten einfach komplett CGI-Aliens. Und dann fällt es einem halt besonders auf. Es ist nicht gut gealtert, aber es gibt Schlimmeres aus der Zeit, das stimmt.
Die Animationen fand ich tatsächlich okay, muss ich sagen. Also ja, Aussehen.
Fand ich jetzt auch nicht so schlimm.
Ich finde halt, es sieht halt aus wie reingepflanztes Computergrafik, das meinte ich halt.
Ja, klar,
es ist gut gemacht, ne? Aber es ist halt nicht mehr glaubwürdig.
Die Bewegungsanimation, die fand ich
die ist Fall, super. Die ist echt gut gemacht, ja. Absolut. Stefanie.
Ja, zu dem Drehort und den roten Steinen.
Ja.
Auch zwei weitere Stargate-Folgen wurden dort gedreht: Das erste Gebot und Tödlicher Verrat.
Das erste Gebot war mit Sams Ex dreht durch. Da waren wir ja auch in der Wüste.
Das war noch ganz
und
am Anfang.
Und die andere Folge kann ich gerade nicht zuordnen.
Da, wo sie durch das Tor gehen und Tieck blind ist, weil er angeschossen wird und der Rest wird gefangen genommen. Und die sagen, nein, das kann nicht existieren, Stimmt. Die anderen behaupten das, aber wir sagen was anderes. Also müssen wir vertuschen, dass das Tor existiert.
Warum auch immer.
Und wir nehmen diese Folge jetzt gerade fast 2007, wie viele Jahre sind seitdem vergangen?
17?
13 Jahre. Was? Die Folge ist
Wir haben 2004 und
2001. Was war Stefanis Frage? Sie hat von 2007 ausrechnen wollen.
Oh, wieso von 2007? Das frage ich mich gerade auch.
Lass mich kurz was nachgucken. es irritiert mich gerade.
Müsste 2001 sein. Die Folge spielt im Jahr 2001.
Ah, es war 7.40 Uhr. Entschuldigung. 7.40 Uhr. Aber ja, von 2001. Moment, also 13 Jahre. Maybe. Dann nehmen wir jetzt
23.
Diese Folge. 23, Entschuldigung.
Das ist dann das Millennial-Trauma, aber ja.
Ja.
Nee, das mussten wir gerade.
Dann nehmen wir jetzt diese Folge fast 23 Jahre auf zum Zeitpunkt, an der sie spielt. Das Video, das Daniel nämlich von Simmons gezeigt bekommt, steht unten das Datum, 11.10.47.
Ich gehe mal davon aus, dass sie so einen Tag auf Mission waren und dann, ne?
Ja, aber das Video, das Simmons ihm zeigt, ist doch von der Folge Entity. Das ist ja, er hat ja das falsche Band eingelegt. also war die ja jetzt ungefähr
23 Jahre. Daniel hat ja darauf hingewiesen, das könnte jede Besprechungsmission gewesen sein. Und in den Audiokommentaren hat er auch gemeint, Er fragt sich, ob irgendjemand von den Zuschauern erraten kann, aus welcher Folge das ist.
Ich glaube, wenn man darauf achten würde, könnte man drauf kommen. Das Ding ist halt, du siehst halt dieses Footage und ich tick so nicht. Also beim Gucken denke ich nicht drüber nach, haben die das dafür extra gedreht oder ist das aus einer anderen Folge übernommen? Es ergibt natürlich total Sinn, weil wie oft drehen sie Szenen aus einer Perspektive einer Überwachungskamera? Natürlich verwendest du das wieder, statt hier nochmal 10 Sekunden nachzudrehen in so einem Setting, kostet ja alles Geld. Absolut, aber beim normalen Gucken habe ich bei so einer Serie nie auf sowas geachtet, ob da irgendwie. Ich meine, mir ist ja auch nie wirklich aufgefallen, dass die Gate-Aktivierung immer wieder die gleiche ist, bis wir hier angefangen haben, drüber zu reden.
Dann müssten dir mehrere Shots aufgefallen sein in der Folge, die wieder gleich aus älteren.
UAV.
Die UAV-Szene zum Beispiel ist ja auch, das machen sie auch nicht so häufig.
Dafür haben sie sich auch entschuldigt in Audiokommentaren, dass
wie Simmons ja auch, wie Simmons ja auch gesagt hat, Simmons hat ja gesagt, die Dinger sind teuer, ja, das kannst du halt auch nicht für jeden Dreh so ein UAV durch so ein Stargate schießen, ne?
Und das dann gegen die Wand knallt, weil hinten dran, ja, egal. aber sie haben noch mal einen Klassiker haben sie recycelt noch mal.
Welchen besonderen
diesmal? Welchen?
Nee?
Als der Todesgleiter auf die zufliegt und er aufgeht, diese Waffe aufgeht, ist das wieder der 1:1 der Shot aus dem Film.
Stimmt, ja.
Also,
wäre mir auch nicht aufgefallen, also habe ich auch nur gehört.
Ja,
warum sollst du es nicht auch verwenden, wenn du es hast?
Klar, aber man kennt ihn halt dann doch sehr deutlich wieder. Und sehr schön, das können wir ruhig hier auch erwähnen, die in Audiokommentaren, als der Jet dann abgeschossen wird. Und on screen explosion? Doch nicht. das fand ich schön. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja. Aber sie hatten ja auch diskutiert, dass sie dann reingeschrieben haben, dass Simmons Daniel die Videoüberwachung zeigt. Und dann sind die zu ihm gekommen, wie sollen wir das denn machen? Und die so, ja gut, als sie es aufgeschrieben haben, haben sie gedacht, Szene neu drehen. Aber ja, warum nicht altes Footage verwenden? Ja.
Richtig, warum nicht?
Ja, und vor allem an der Stelle das nochmal zu drehen, das wäre jetzt auch kein Hexenwerk. Es ist halt natürlich unnötiges Drehbudget, das ich ausgebe für eine Szene, für die ich nur nicht meinen Ton brauche, die ich da schon rumliegen habe, die nur ein paar Sekunden geht. Ist mir ganz klar, warum das da irgendwie gespart wird. Aber selbst wenn sie das hätten drehen müssen, ist das jetzt, also wo wäre da das Problem? Verstehe ich jetzt auch nicht.
Dass sie dann wieder gern Schrimps gehabt hätten zum Mittagessen.
Okay.
Ja, die Schrimps wurden häufig erwähnt.
Ungefähr 10.000 Mal, ja.
Im Audiokommentar, also für die uns jetzt zuhören hier im Audiokommentar, haben sie immer, wenn es drum ging, da haben wir noch $3 gespart, dass er nochmal 3 Shrimps mehr auf dem Buffet. Sie haben da irgendwie so einen Running Gag sich etabliert mit, zum Mittagessen beim Dreh gibt's oder bei der Arbeit gibt's halt Shrimp-Buffet. Und
das ist sowieso was, die späten 90er, frühen 2000er habe ich öfter das Problem, dass irgendwie in so diversen popkulturellen Wahrnehmungen so Schrimps als das Nonplusultra an Luxus gefeiert worden sind. Keine Ahnung warum.
Irgendwie schon, ja. Die haben wahrscheinlich gerade irgendwie Fleisch in das Peak abgelöst oder so als
wahrscheinlich.
auf so Buffets.
Ja, das war so ein Klassiker.
Ja.
Aus das Peak kann man schön Eiswürfel machen, die dann auf dem Buffet nicht schmelzen. Nur so als Tipp.
Das stimmt.
Ja. Der Bildungsauftrag haben wir jetzt auch wieder erfüllt. Also, die Leute lernen hier noch was.
Ja.
Das weiß ich gar nicht. Hattest du das im Vorfeld gesagt oder eben schon während der Aufnahme? Du hast gesagt, Q ist in dem Fall gar keine Star Trek-Referenz.
Ja, natürlich nicht.
Weil er einfach so im Besprechungsraum aufgetaucht ist.
Ja, das auch, aber sie erwähnen ihn auch 1:1 in Audiokommentaren, dass es Q ist, von daher.
Ach so, ja, gut.
Hier, John Delancey, okay. The Legendary Q, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt Q.
Das ist Q. Das würde unter anderem auch erklären, wir haben hier einen Colonel Simmons, ja? Der kommt irgendwo von der Regierung, meinetwegen, aber er ist Colonel. Er ist nicht, er outrankt nicht Hammond. Und der läuft auf der Base rum. Der kann einfach mitten im Besprechungsraum auftauchen, ohne dass Hammond weiß, dass er überhaupt am Stützpunkt ist. Und das, obwohl sie dem nicht trauen und da eigentlich gerne mal wüsste, für wen er eigentlich arbeitet und er weiß, da ist irgendwas fishy. Wie einfach kommt man eigentlich in diesen Berg, wenn man irgendeinen Air Force-Ausweis vor die Nase halten kann?
Moment, ich dachte, weil er gesagt hat, er musste eine Stunde auf Hammond warten?
Nein, als der ersten Szene, in der er auftaucht. Da sind sie ja gerade dabei, das UAV durchzuschießen und plötzlich steht Simmons der kommt nicht nur in den Komplex rein, der kommt in den Control-Room rein.
Ach so.
Ohne, dass das irgendjemanden stört oder irgendwer auf die Idee kommt, mal zu sagen, ich rufe mal George an und warne ihn vor. Deswegen, das passt schon, der hat sich da reingeschnipst.
Siehst du? Sag ich ja. Das ist Q.
Aber ist ja, agiert er eigentlich außerhalb des Militärs, weil er trägt ja auch keine Uniform.
Ja, aber ist er schon als erstmal offiziell als Air Force oder als Militär da, ne? Er wird ja auch mit seinem Rang angesprochen. Aber genau, irgendwas ist bei dem ja komisch und das versucht ja Hammond dann noch rauszubekommen und führt ganz viele Telefonate mit irgendwelchen Ministern und Politikern und er zieht alle Strippen und es wird auch so angedeutet, dass er jetzt gerade so ein paar Gefallen einfordert, ne? Also er sagt am Telefon dann auch Dinge wie so, ja, wenn es nicht sehr wichtig wäre, dann würde ich sie natürlich nicht stören, dann würde ich diesen Anruf nicht machen. Also er zieht gerade mehrere seiner Joker, die er sich mal für schlechte Tage aufgehoben hat, um rauszufinden, was mit dem eigentlich los ist. Also das ist ihm nicht ganz geheuer. Zu Recht, wie wir ja dann noch rausfinden werden.
Ja.
Aber es ist natürlich auch so ein Klischee, Ding hier so, ja, hier, ich habe da hinten ein Telefon und der, den ich anrufe, der ist höher als der, den sie anrufen können. Und Simmons sagt dann halt, ja, aber den Joker können sie halt auch nicht beliebig oft spielen und dieses ganze Gerangel und
wessen,
genau. Ah, das ist auch eine sehr schöne Aussage, ne? So Regierungen können wechseln, ich bleib hier in meinem Posten, weil, ne? Ja.
Ja.
Aber die, ja, dieser komplette Satz, glaube ich, im Audiokommentar auch erwähnt. Also sie brauchen halt auch mal noch irgendwelche internen Antagonisten. Sie wollen aber halt nicht Mayborn komplett verbrennen und immer wieder verwenden. Sie brauchen da mal noch einen zweiten, damit das nicht immer das gleiche Gesicht ist. Und mit Mayborn haben wir uns ja quasi schon fast so ein bisschen
verbündet,
angenähert inzwischen. Also brauchen wir jetzt mal noch so einen richtig düster böse wirken, den wir noch nicht kennen, der noch ein bisschen geheimnisvoller ist, der Mann, der da im Anzug reinkommt und von dem wir nicht wissen, was los ist. Und die Rolle funktioniert ja, die Figur funktioniert ja wunderbar.
Ja, der clasht ja später auch noch mit Mayborn dann schön aneinander.
Ja. Aber ich finde es, ihr hattet es gerade eben ja schon angedeutet, eigentlich hatten sie ja. Es war ja nicht so, dass sie gesagt, wir würden gerne mal noch mal so eine Folge mit Simmons machen. Sondern es war ja eher umgekehrt, so, wir brauchen eine Budgetfolge. Was machen wir denn? Naja, irgendwie Insider, der gegen uns ist. Ja, wen nehmen wir denn? Ja, dann nehmen wir doch mal Simmons, frag mal den Delancey, ob er Zeit hat. Es war ja eher so aus der Perspektive raus, dass man dann auf die Idee für diese Folge gekommen ist. Und der Rest drumherum mit Tyler und sonst was, das ist ja quasi schon nur Beiwerk, damit du diese Untersuchung machen kannst, ohne dass es eine Clipshow wird.
Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mit Tyler ist an sich einfach schon eine relativ gut ausgeführte Monster der Woche Folge mit so einem Hauch von klassischem Sci-Fi in der Art von wir können uns nicht auf unsere Sinneswahrnehmungen immer verlassen und wer definiert wie, was Realität ist und so. Also hat man mit wenig Budget was relativ Gutes gemacht, meines Erachtens an der Stelle.
Dafür, ja, weil sie gehen ja dann auch. Entschuldigung, du warst noch nicht fertig.
Nee, alles gut.
Weil sie gehen ja dann auch in der Folge durch, was gegebenenfalls passiert sein könnte. Ob es an Dean liegt, ob es am Stargate Center liegt, ob sie durch so einen Spiegel. Ja, es gab aber nichts, was nach einem Spiegel ausgesehen hätte, was da annähernd das hätte. Aber sie gehen ja dann die Möglichkeiten durch, was die Ursache sein könnte, dass sie sich an jemanden erinnern, der aber eigentlich für die anderen nicht existiert.
Das hatten sie im Audiokommentar ja dann auch erklärt, dass normalerweise würdest du das ja nicht so aufbauen. Normalerweise baust du ja so ein Rätsel für deine Helden so auf, dass die Zuschauer keinen Wissensvorsprung haben. Und in dem Fall ist es natürlich ganz klar.
Das ist eine Regel bei denen.
Genau, es ist eine Autorenregel.
Der Zuschauer darf nie mehr wissen als das Team, damit wir mit denen sympathisieren können. Also damit wir mit denen mitfühlen können.
Und jetzt haben sie einen Punkt gemacht, dem würde ich noch nicht mal ganz zustimmen, weil ihr Punkt war dann, sie haben hier quasi diesen Tyler eingeführt und der Zuschauer weiß, nein, die sind nur 4, die sind keine 5. Ja, jein, weil es kann ja durchaus sein, dass es irgendwie 3 Off-Camera-Folgen gab, in denen so ein neuer dazugekommen ist und also natürlich ist die Erwartungshaltung.
Genau.
Natürlich ist deine Erwartungshaltung, irgendwas stimmt da nicht, wer ist dieser Tyler? Die Reaktion hast du natürlich als Zuschauer. Aber während sie rätseln, was los ist, wenn du dann so ein bisschen drüber nachdenkst, kommst du natürlich schon an den Punkt, naja, vielleicht gibt's den wirklich und im Stargate Center, die sind alle manipuliert. Das könnte ja auch der Plot sein.
Ja, werden hier schon ausirdisch auf dem Vormarsch.
Es hätte ja ein lustiger Spin, es wäre ein sehr lustiger Spin am Schluss gewesen, wenn Tyler wirklich zum Team gehört und alle auf der Erde wissen es nicht, weil wir wirklich in ein Dimensionsloch gefallen sind. Also, ich würde dem nicht zustimmen, dass das so 100% klar war, aber natürlich, wenn der bisher nie gezeigt wurde, ist der Zuschauer sofort auf der Seite von Hammond und Co. So, wer soll Tyler sein, kennen wir nicht, ist klar. Ne? Und dann haben sie diese Regel gebrochen und haben den damit eingeführt. Und fand ich schön, wie sie im Audiokommentar dann auch gesagt haben, aber wir wissen ja, unsere Zuschauenden sind halt smart. Die fangen natürlich sofort an zu rätseln, was ist hier passiert. Und alles, was dem Zuschauer dann durch den Kopf geht, wird in den Plot eingebaut. Ah, Dimensionsspiegel, ja, haben wir keinen gesehen. Ja, sind wir durch ein schwarzes Loch gereist, ne, das hätten wir gemerkt. Ja, was könnte denn das sein? Das
ist Chemie. Du hast die Funktion nicht.
Genau.
Ja.
Und dann kommt ja auch Simmons ums Eck und sagt, ich glaube, nee, das war nicht in der Folge, das haben sie auch nur irgendwie die Autoren sich unterhalten. Wenn man mal drüber nachdenkt, die haben immer noch den Urgo-Chip im Kopf. Und dann gibt es das schöne Zitat oder die schöne Situation mit Simmons. Simmons steht vor Hammond und sagt, Weltraumteams werden gefährdet. Bestehende Sicherheitsvorkehrungen sind ineffektiv. Vom Stargate Center geht eine große Gefahr aus. Und der Mann hat fucking recht. Das ja. Haben wir hier auch schon mehrfach besprochen. Die Sicherheitsvorkehrungen, die da manchmal haben, sind eigentlich total behämmert. Und dass die Leute irgendwie einen Chip von einem Alien im Kopf haben, total durchdrehen. Und der Alien sagt, okay, ich bin dann mal weg und dann dürfen sie eine Woche später wieder auf Mission gehen, ganz als wenn nichts passiert wäre, ist ja eigentlich völlig absurd. Und das wird hier dann halt auch mal outcalled. Das finde ich dann auch ganz gut. Nicht, dass es jetzt wirklich Konsequenzen hätte, aber es kam mal einer rein und hat gesagt, also wie ihr den Laden hier betreibt, ist eigentlich total bescheuert.
Wir können Simmons aber trotzdem nicht leiden, nur um das klarzustellen.
Er ist trotzdem aufgebaut.
Das hat Belana ja auch letzte Woche gesagt.
Ja, stimmt. Ja, ja. Da waren wir uns alle fünf einig.
Mhm. Er ist halt auch so geschrieben. Ich meine,
ja.
Das hätte ich.
Ja, und wir sind natürlich auf der Seite unserer Helden und unsere Helden sind die Guten und natürlich müssen die weitermachen. Aber wenn du das versuchst, jetzt außerhalb einer Sci-Fi-Geschichte zu betrachten, also in einem Real-World-Setting würde ich, glaube ich, eher auf Simmons Seite stehen bei dieser Argumentation.
Auf der sachlichen Ebene mit Sicherheit. Wie er es umsetzt, sage ich mal, bin
das
ich
ist, auf Tiags Seite. Genau, anderes. Ja. Tirk hat so ein Ding irgendwie zu erwähnen, dass es völlig in Ordnung wäre, in seiner eigenen Kultur Leute zu zerlegen, oder? War das Mayborn, zu dem er mal gesagt hat, es wäre völlig legitim in seiner Kultur, ihn in seine,
ja, war's.
Ihn zu zerreißen im Englischen und im Deutschen war es dann nur noch, ihn umzubringen?
Als sie am Anfang durchs Tor gekommen sind und gesagt haben, sie müssen noch mal zurück, O'Neill und Tyler brauchen Hilfe. Und dann wurden sie ja erstmal gefangen genommen und abtransportiert. Und ich habe mir gefragt, warum hat Hammond nicht gleich in der Minute, in dem gleich da versucht, das Tor nochmal anzuwählen und mit ihm Kontakt aufzunehmen?
Gute Frage, ja. Vielleicht haben sie das
und haben es nicht gesehen. Später haben sie es dann erwähnt, dass sie versucht haben, mit ihm über Funk Kontakt aufzunehmen. Aber da waren sie wohl zu weit vom Tor weg. Aber in dem Nein, die haben gesagt, sie haben Map durchgeschickt, um mit ihm über Funk Kontakt über Funk aufzunehmen, aber das Map wurde dann deaktiviert. Aber wir hatten doch auch schon gesehen, dass wenn die das Tor anwählen, dass die nicht unbedingt das Map brauchen, um mit denen über Funk Kontakt aufzunehmen.
Also das Map als Funkrelay brauchen sie vielleicht, wenn es eine größere Distanz ist, dass sie sagen, okay, wir haben da noch eine Funkstation als Relay, aber normalerweise in der Nähe des Tores sollte das auch so
weil
gehen.
Weil die waren ja eigentlich müssten ja alle nah genug am Tor gewesen sein, weil Sam und O'Neill haben sich ja da auch übers Funkgerät normal unterhalten.
Ja. Ja, der war ja auch in Sichtweite. Also es war ja jetzt nicht so, dass er irgendwie wo ganz anders war. Er war irgendwo in der Deckung in Sichtweite, kam nur nicht näher ran, so war mein Eindruck. Also dass sie da überhaupt ein Map für brauchen, keine Ahnung. Vielleicht
dann auch sogar, die draufgegangen sind.
Vielleicht ist aber so ein Stargate, ist ja unidirektional.
Entschuldigung.
Wenn du auf der falschen Seite des Stargates bist, kriegst du vielleicht da keine Funkverbindung, weil die Funksignale gehen zwar in beide Richtungen durchs Wurmloch, aber nur nach vorne, wie so eine Richtfunkantenne aus dem Gate raus. Und wenn du in einem blöden Winkel stehst, brauchst du einen Melb als Relay.
Oh, die waren auf der Rückseite des Tores.
Genau, die lagen einfach so, oder seitlich halt so.
Mhm.
Ne? So.
Ich hätte jetzt gesagt, der Plothole-Generator im Tor entscheidet das spontan, je nachdem, wo das Signal hingehen soll.
Ja, wir brauchen halt irgendeinen Grund, dass Simmons meckert, dass das Zeug, dass das Equipment teuer ist, deswegen müssen sie Equipment durchwerfen.
Ja, ja, ich meine, wir haben in der Folge zwei Maps und ein UAV verloren.
Ja, hallo.
Das sind schon echt Verluste, ja. Aber frag mal die Jafar, was die für Verluste erlitten haben.
Ja, die Folge mit den meisten toten Jafar, die irgendwo rumlagen.
Der höchste ja. On-Screen-Body-Count, ja.
Wichtig dabei, in keiner einzigen Folge Stargate wurden Tiere geschädigt. Das wollten sie ganz wichtig am Ende nochmal festhalten.
Wir haben aber schon mal so ein UAV in so eine. Wir haben aber so ein UAV schon mal in eine Pflanze reingeflogen. Das war dann für die Einwohner dort auch nicht so gut.
Ja, jetzt kommen hier nicht mehr Details.
Tiere gibt's halt auch relativ wenige auf fremden Planeten in dieser Serie.
Ja, aber Schrödinger geht's sehr gut. Wobei wir wissen nicht, wie Schrödinger geendet hat. Ne? Das kann ja sein, dass er da einen
Schrödinger voll viel. Dem Angriff von auf Tulana ist sie, oder auf Tulana 2.0 ist er bestimmt zum Opfer gefallen. Sicher,
wer weiß, vielleicht.
Aber das ist eine andere Folge, da können wir dann das andere Mal drüber diskutieren. Aber nein, sie mussten ja dann auch extra den Schnitt am Ende der Folge anpassen, dass man die ganzen toten Jafar, die am Tor noch rumlagen, nicht gesehen hat, weil das, wer hat es gesagt, Brad White? Fand sonst, dass es dem Ganzen so einen Dämpfer gibt, wenn man noch die ganzen.
Nee, die steigen ja aktiv über die drüber, ne?
Ja. Das wäre auch noch ein Punkt bei mir auf der Liste gewesen. Ich finde das aus heutiger Sicht, das hat mich früher nicht so gestört, aber aus heutiger Sicht, ich fand das total weird. Wir kriegen mit, wie viele Jafar die da abmuchsen. Und ja, in der letzten Kameraeinstellung sieht man nicht, wie die ganzen Leichen da rumliegen. Aber kurz vorher gibt's noch so einen Schwenk und du siehst noch einige Jafar da auf dem Boden. Und dann stehen die da am Gate und halten so ein ganz casual dieses Gespräch mit, ah ja, hier, vielleicht können wir in Kontakt treten, ja, ich würde ja gerne mal mit dir angeln gehen. So, Alter, ihr steht gerade auf einem Schlachtfeld, wo ihr gerade ein paar hundert Leute abgemurkst habt. Und
ja, der Weg zum Tor war hart erkämpft.
Ja, ja.
Und das hätte man noch, ja.
Wir tun in dieser Serie oft auch so, da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen bei MacGyver oder A-Team, gefühlt sind ja alle nur K.O., ne? Wir sehen ja immer nur bling, bling, bling und Kugeln, die abprallen und dann fallen die um. Ich habe mich in der Folge auch mehrfach gefragt, so im Nahkampf, warum Oni nicht auf Köpfe zielt, weil wenn so ein Jafar 2 Meter vor ihm steht mit der P90 auf die Brust zu schießen, ist nicht die effektivste Art und Weise, den Jafar umzulegen. Aber wir sehen ja kein Blut und es wird immer so ein bisschen die Illusion aufrechterhalten, dass das ja alles gewaltarm quasi ist. Aber das ist schon ein Leichenberg, der da liegt. Und dann unterhalten die sich da in diesem Setting so ganz entspannt. Boah, ich weiß nicht, das juckt mich.
Wenn man es ganz genau nimmt, wir wissen nicht, wer für die Leichen am Gate verantwortlich ist. Das haben wir nie gesehen.
Genau. Tyler hat gefragt, SG1 hat gesagt, ach, das Problem hat sich von alleine gelöst.
Da musst du dir keine Gedanken drüber machen.
Die sind alle nur überraschend müde geworden. Die schlafen. Und,
sie greifen das ja sogar dann in zwei Folgen auf, bei Wurmloch Extrem, genau diese Situation, wo sie das dann auch so ein bisschen persiflieren an der Stelle, wo sie dann sagen, die liegen da, damit der stärker aussieht, wo sie sich selbst auf den Arm nehmen an der Stelle dann auch, dass das vielleicht nicht die beste Idee war.
Ja. Ja, ich meine, es ist halt auch so eine Superheldengeschichte so ein bisschen. Wir sind ein kleines Team und jede Menge Jafar greifen an und wir schaffen es trotzdem, die alle platt zu kriegen, bla bla bla. Nur irgendwie passt es für mich halt einfach nicht so in die Charaktere, dass die das, dass sie das gar nicht zu kratzen scheint, dass sie hier gerade effektiv in einem Schlachtfeld stehen. Naja. Aber gut, kriegst du halt auch, also die Folge sollte zu Ende gehen, die sollten sich noch verabschieden und sie sollten das noch dort machen und nicht auf der Erde. Ja. Ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn sie Tyler dann halt.
Aber dann hätte er auch unsere Hensin-Nummer gehabt.
Ja.
Ob sie ihm den zugesteckt haben, ist auf dem Zettel hier, falls du es mal brauchst.
Ja, für alle
Fälle. Aber
hier meine Nummer. Ich glaube, es hätte mir schon gereicht, wenn sie die meisten Jaffa sind ja weggelaufen. Trotzdem. Ich glaube, es hätte mir schon gereicht, wenn die einfach
Funkgerät mitgeben sollen.
Ja, das sowieso. Sie hatten ja keine Zeit mehr für so eine tolle Box, ne?
Ja, für so eine Box, die sie alle gekriegt haben, ne?
Ja.
Ja.
Naja.
Wir sehen ja auch nie wieder, das war halt vielleicht schon einfach.
Das kannst du so nicht sagen.
Ja, okay.
Du meinst, weil wir Tyler wiedersehen?
Ja. Also vielleicht in seiner getarnten Form als Chaka oder eine seiner anderen Tarnidentitäten.
Na, kann man ja schon gesehen, der ist leider anders.
Aber es ist ja nicht seine
Rolle. Er kann ja beliebige Formen annehmen mit dieser Chemikalie. Das ist ja kein Problem.
Ja.
Ja, vielleicht war Daniel ja auch gar nicht Daniel. Wer weiß.
Naja. Um hier mal noch das Thema mit den Übersetzungen doch noch auch reinzubringen. Die Titelfolge, hatte Christian ja am Anfang schon gesagt, haben sie nicht verkackt. Aber eine Stelle hat mich dann doch noch mal stolpern lassen. Wir sehen das UAV, und es ist noch natürlich mal wieder nur ein Problem im Deutschen, wir sehen das UAV, es steht auf dieser Abschussrampe. Wir gehen in den Besprechungsraum. Und hier, Sergeant, haben Sie Kontakt? Nein, wir haben keinen Funkkontakt. Okay, dann starten Sie ein UAV. Ich dachte, das hattet ihr schon relativ fest vor. Das klang jetzt eher so wie eine total spannende Idee. Und im Englischen sagt halt Launch the UAV. Und im Deutschen haben sie halt starten sie ein. Also im Deutschen klingt es halt wie, hat jetzt gerade eine total tolle Idee, holt man UAV aus dem Lager, während das Ding eigentlich gerade schon losfliegt. Das war wieder so eine Stelle, wo ich mich frage, wie kann das eigentlich passieren? Also
ist das Drehbuch auch hier? Also ist das
genau. Drehbuch da auch hier? Offensichtlich vor, ja. wird da nicht geguckt, was da gerade passiert, wenn das übersetzt wird. Mhm. Hat nicht so ganz. Und vor allem, warum wird aus Launch die UAV halt wirklich ein, starten sie ein UAV und nicht das UAV? Dann wäre das Problem ja schon gelöst. Aber ja. War eine schöne Stolperstelle, weil Hammond sagt plötzlich mal wieder Dinge, die in der Situation eigentlich gerade gar keinen Sinn ergeben.
Das stimmt. Aber man sieht sehr schön das Schild von Norman.
Sie sind sich noch nicht ganz einig, wie dieser Mann heißt.
Ja. Du meinst, Richard Dean Anderson ist sich noch nicht ganz einig, wie dieser Mann heißt.
Ja, Richard Dean Anderson hat festgelegt, wie dieser Mann heißt. Die Prop-Leute müssen jetzt nur noch das richtige Namensschild ausgraben.
Das kann manchmal ein bisschen dauern. Ne? Das ist, aber man kennt ihn ja. Ändert ja,
unser,
sich ja auch manchmal.
Unser toller Walter Harriman heißt hier noch wie? Norman?
Norman Davis.
Norman Davis, ja. Ja, so sollte er ja eigentlich heißen, bis Richard Dean Anderson zu blöd war, sich Namen zu merken. Schön, dass er hier nochmal Norm Davis ist und sie trotzdem aber auf lange Sicht bei Walter dann irgendwann landen.
Nein, wegen er heißt Walter Harriman und später heißt er Davis.
Na, hier hieß er jetzt halt Davis.
Nee, hier ist er halt noch Norman Davis komplett.
Ja, deswegen. Sie haben da so ein bisschen Chaos im Namen drin, weil er ja eigentlich keinen braucht bisher.
Er hatte viele Namen.
Chevron Guy.
Das ist bei Stargate Tradition, das wissen wir schon. Wird bei Atlantis
du hattest vorhin gesagt, bei der Aufnahme dieser Folge wurden keine Tiere getötet, aber du hast nicht erklärt, warum. Dazu muss man sagen, das ist jetzt eine der wenigen Ausnahmen, wo wir in der Nacht gedreht haben, wirklich in der Nacht draußen und nicht in der Nacht vorgetäuscht in der Soundstage. Und dort muss es wohl sehr viele Frösche gegeben haben, die sehr, sehr, sehr laut gequakt haben, sodass auch die Crewmitglieder die Frösche angeschrien haben, die sollen doch endlich mal bitte ruhig sein. Aber keine der Frösche wurde verletzt, aber sie waren
traumatisiert.
Wie hat das ausgedrückt? Traumatisiert und ihre Gefühle waren verletzt.
Genau so.
Das fand ich sehr süß. Und dann haben sie extra erwähnt, kein Frosch wurde während der wegen den Dreharbeiten getötet.
Nur
sie. Aber ihre aber sie waren sehr traumatisiert und ihre Gefühle waren verletzt.
Kann man verstehen, ne?
Mhm. Wenn du einfach so angeschrien wirst, dass du mal ruhig sein sollst.
Ja, man hört sie ja so auf der Tonspur ja echt tatsächlich noch sehr, sehr laut. Das muss man ja schon sagen. Also. Aber nicht nur die hört mal laut.
Wen oder was sonst?
Wir hören Regen.
Ja.
Es hat nämlich fast die ganze Zeit bei diesen Outdoor-Szenen, insbesondere am Ende, hat es geregnet. Und zwar nicht wenig. Sondern so richtig.
Einmal.
Man sieht auch überall Pfützen. Und wenn man halt hinhört, insbesondere bei der englischen Tonspur, hört man auch den Regen prasseln. So richtig kräftig. Es war kein Spaß, das zu drehen. Gar keiner.
Ist blöd, wenn man nur 3 Wochen Pascal? Zeit hat, ne? Pascal?
Ja. Ich sagte nur allgemein so einmal Wolkenbruch spontan.
Ja. Mhm. Unschön.
Ausführlich.
Mhm. So, das kann ich auch abhaken.
Ja. Wie frisch habe ich eben
gerade was? Nein, noch was anderes. Wenn O'Neill dann zum Schluss so ein bisschen MacGyver-mäßig den Sprengstoff versteckt und die.
Ja, ist auch eine wunderschöne MacGyver-Prep-Szene, oder?
Doch, nee, schon ein bisschen. Ich meine, so, eigentlich ist das so richtig MacGyver-mäßig.
Oder das war original eine MacGyver-Szene. Die hätten sie dort rausschneiden und hier übernehmen können.
Ja, aber die Nahaufnahme von den Händen waren nicht seine Hände.
Oh.
Sondern die von vom Stunt-Koordinator.
Siler.
Also, ja, aber das hat man auch wirklich erkannt, weil Richard Dean Anderson hat ja sehr markante Daumen. Mhm. Und du siehst, es die haben es auch in den Audiokommentaren auch, erwähnt. Mhm. Ja.
Ja.
Ja, bei Sprengstoff ist aber auch sinnvoll, dass Siler dran gelassen wird. Also es ist viel zu gefährlich.
Das könnte ja in die Luft fliegen, dann lass du doch lieber den Stuntman dran. Ja gut, sie hatten ja auch Sprengladungen für den, also hier Pyro-Effekt. Wahrscheinlich haben sie einfach den hilf mir mal gerade, wie heißt der Schauspieler, Siler?
Dan Shear.
Vielleicht haben sie den einfach dabei gefilmt, wie er halt diese Ladung verteilt. So, du musst das doch eh machen. Ja, komm, ich laufe mal gerade mit der Steadicam hinterher.
Vielleicht können wir das ja noch brauchen. Ne? Budget sparen, wo es geht, ne? Also, ich meine.
Ich finde das ja auch immer praktisch, wenn sie so in so Action-Filmen, Serien, Szenen solche Sprengladungen verteilen, dass sie immer so einen Zündknopf haben und den du mehrfach drückst und die Ladungen gehen nacheinander los, aber halt immer in der sinnvollsten Reihenfolge, in der sie losgehen können. Er sagt ja dann auch zu Tyler so, drück nochmal. Ne? So, ja, wie praktisch.
So ein Plothole-Generator kann auch mal sinnvoll funktionieren.
Genau. Manchmal ist er supportend, ja.
Und es ist schon sehr befriedigend, auf so einen Knopf zu drücken und es explodiert.
Sprichst du da aus Erfahrung?
Ich? Nein. Sowas gucke ich nicht. Insbesondere nicht in irgendeiner schlechten Filmform oder so. Da gibt's sowas nicht.
Hä? Was? Ich habe nicht aufgepasst.
Ich habe nur von Schläferz geredet. Dass es da auch Dinge gibt, die explodieren. Oh, Schiffe. Wer Schläferz guckt.
Das kleine Boot bei dem Ape-Film?
Ich meine, diese großen Boote im Hafen, die nacheinander explodiert sind und der so verrückt die ganze Zeit da drauf geguckt hat und bei jedem Drücken crazy.
Ah, der Film. Den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern von dem Film.
Nee, habe ich auch schon verdrängt.
So. Der Einzelkämpfer.
Ach du Scheiße.
Oder?
Der war richtig. Ja, doch. Das war der. Der war echt nicht gut. Aber.
Ja, naja. Anderes Thema. Peter DeLuise gibt seinen Schauspielern vor Szenen gerne eine Info mit, wie die das darstellen sollen. Das fand ich auch sehr lustig. In der Szene, wenn Hammond und Fraser im Besprechungsraum stehen und da hat er ihnen vorher gesagt, sie sollen die Unterhaltung, er hat es zu beiden gesagt, sie sollen die Unterhaltung so führen, als wäre das der Beginn einer Romanze. Würde es da beginnen.
Klar, das passt ja auch voll zum Thema.
Das wäre der Start einer romantischen Beziehung.
Mhm. Dann haben sie sogar noch gesagt, der nailed it, oder sie haben es gut gemacht.
Ja.
Ach ja. Sie waren auch sehr stolz auf ihre Kraneinsätze während der Folge. So von O'Neill von oben herab gefilmt, war noch eine Szene, wo sie einen Kran benutzt haben. Wo war das?
Am Ende.
Genau. Waren sie sehr stolz drauf. Hat zwar gemeint, eigentlich ist das ja von Major Wood die Sache, aber er hat sich das mal jetzt abgeguckt.
Man kann ja auch mal von den Kollegen was lernen und übernehmen.
Mhm. Allgemein hat er Major Wood sehr oft gelobt, diese Folge, in den Kommentaren. Hat doch gemeint, die Monitore, die da jetzt im Besprechungsraum hängen.
Die haben letztes Mal so viel Budget gekostet, dass sie für diese Folge keins hatten.
Ja, und deswegen hatten sie auch keine Shrimps, diese Folge. Das haben sie sich auch nochmal beschwert.
Ja.
Aber ja, da hatten sie drüber gesprochen.
Die Shrimps waren wichtig.
Das Raumflair auf jeden Fall verbessert, statt dass da so eine leere Ecke einfach nur ist. Mhm.
Und was mir jetzt auch nicht aufgefallen wäre, neben dieser Ruine ist doch dieses Meer. Das war
Meer,
ja auch visueller Effekt. Das Meer gibt's da gar nicht. Was man aber auch später eigentlich sieht, weil da so ein kleiner Fluss verläuft und da ist so ein Mini-Wasserfall.
Immer wieder spannend, die landschaftlichen Besonderheiten von Westkanada zu sehen.
Was halt so passiert, ne?
Ich habe auch gelesen, dass bei der Ausstrahlung von der Episode auf Tele 5 7 Szenen hauptsächlich aus den Gefechten, aus Gründen des Jugendschutzes gekürzt wurden, da die Originalfassung von der Folge FSK 18 gekennzeichnet war. Oder auch gekennzeichnet ist.
Warum? Man sieht doch kein Blut.
Zu viel Gewalt, ja.
Naja. Dabei waren es teilweise auch echt...
Also FSK 18 finde ich aber schon sehr übertrieben.
16.
Ah, okay, ich hatte 18 verstanden, Verzeihung. 16. Nee,
18 gibt es erst, wenn die Jafar auch Brust gezeigt hätten.
Genau.
Wenn was?
Wenn die Jafar auch Brust gezeigt hätten, habe ich gesagt.
FSK 18. Ist in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so wie im Englischen, aber in den USA, ja. Oder sein Nippel, 18. Das aber irgendwie Gemetzel und Splatter halt nicht so das Problem.
Nee, FSK 12.
Genau. Ja, wir sind Anfang der 2000er, da waren wir in Deutschland. Ich glaube, inzwischen ist das alles nicht mehr ganz so dramatisch, aber ich erinnere mich in meiner Jugendzeit, was so Einstufung auch von Filmen anging, dass Gewaltdarstellung halt schon, also da war die Latte schon sehr gering, was als zu viel Gewalt für unter 16-Jährige galt. Ich weiß noch, dass sehr viele Filme, als ich so 14, 15 waren, sehr viele Filme ab 16 waren, die heute wahrscheinlich einfach ab 12 freigegeben würden.
Man muss aber auch sagen, dass der Jugendschutz nicht so hart durchgesetzt wurde damals. Also,
genau.
Wenn man 14 war, kam man auch ins Kino und ähnliches.
Das ist es halt. Die FSK-Regeln waren an manchen Stellen unnötig streng. Hat halt nur keinen interessiert.
Ja. Das stimmt. Aber die Jafar waren da teilweise auch dann wieder CGI. Da haben sie ja auch einen Trick gemacht. Es waren ja, glaube ich, 20 Darsteller, haben sie gesagt. Insgesamt.
Und haben die dann,
copy-pasted. Ja.
Jeder wird zweimal erschossen.
Genau. Jeder nur zwei Schüsse.
Nur haben sie mehrfach irgendwie es verkackt, welche Richtung die so fallen, wenn sie erschossen werden. Weil üblicherweise habt ihr so einen Stabwaffen, genau, so einen Stabwaffenblast müsste sie ja eigentlich irgendwie in Schussrichtung schleudern, aber sie fallen immer, in der Folge fallen die Jafar alle in Richtung von Tiak, wenn er sie erschießt.
Vielleicht funktioniert es anders dabei, diesen Gleiterkanonen.
Ah, meinst du, die hat noch so eine Sogwirkung?
Mhm.
Hast du so ein eingebautes schwarzes Loch oder so? Und hier zuckt ja auch immer so heftig zurück, unabhängig davon, wie der Blast war. Also, so ist ja nicht. Weil ich mich trotzdem frage, wie man die einsetzen kann, weil die hängt doch wahrscheinlich im Energiesystem vom Gleiter. Aber
das haben wir schon in einer der ersten Folgen damals gehabt.
Energie.
Ach so, stimmt, das sind ja kleine ZBMs, stimmt, da war was. ich hab's vergessen.
Ja, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, die Energiequellen, die wir bei den Gua'uld so kennenlernen, dass die Geschosse wirklich eine eigene Energieversorgung haben und nur getriggert werden irgendwie aus dem Schiffssystem. Das würde so, wie wir bei den Energiesystemen bisher kennengelernt haben, Sinn ergeben.
Ja, die leimen ja relativ viel zusammen, muss man ja auch sagen.
Das noch dazu.
Das ist immer nur antike Technologie und dann irgendwie ein bisschen Heißkleber und ein bisschen Gaffer dran und dann.
Sie haben keine Ahnung, wie sie diese Waffen in das Bordsystem integrieren. Sie wissen halt nur genau, wie man diese Stäbe nachbaut. Und die haben sie halt auch größer nachgebaut mit größeren Energiezellen. Mhm. Wahrscheinlich ist da sogar so ein Handhebel dran zum Schießen, deswegen kann Tiak das auch machen. Und die Befestigung ist angeleimt und dann so eine Mechanik, so ein Haken, der dran zieht.
Also kann einfach
aus dem Kopf ziehst du so einen Hebel und das macht einfach mechanisch, zieht das am Hebel von der großen Stabwaffe und dann wird der Schuss ausgelöst.
Bestimmt. Das klingt sinnvoll.
Das ist Low-Tech, das traue ich denen zu. Ja. So. Stefanie, was sagt denn dein Zettel?
Ich bin soweit eigentlich.
Was?
Wie?
Gibt's ja gar nicht.
Willst du die Pfütze nicht erwähnen?
Wir haben doch schon über Pfützen geredet.
Ja, aber ich rede nicht von der Pfütze, sondern von der Pfütze.
Ich dachte, das kann jemand anderes.
Der Effekt, wo das Stargate diesmal noch so offen war.
Ah.
George da stand.
Also sich unterhalten haben.
Genau, wo sie sich unterhalten haben. Das war kein echtes Stargate, das gibt's leider nicht. Sondern
was?
Sie haben da. Ja, genau, Überraschung. sie haben da dann tatsächlich auf ein Screen im Stargate diese Pfütze drauf projiziert und das war dann das offene Stargate, um das mal zu demonstrieren, dass das auch geht und sie nicht jedes Mal irgendwie CGI benutzen müssen für sowas.
Ich kann mir vorstellen, dass du damit auch einfacher den Lichteffekt auf den Gesichtern und im Raum hinbekommst, als wenn du das immer mit irgendwelchen Strahlern machst.
Beleuchtung, genau. Mhm.
Dann ist das gleich realistischer.
Du hast auf der Kameras drauf. Du musst nichts mehr großartig da machen, sondern du hast den Effekt direkt da, wo du den brauchst.
Was ich nicht verstanden habe, ist, was sie da eigentlich machen. Also während Hammond sich da mit Janet unterhält, ist ein relativ langes Gespräch und im Hintergrund ist einfach das Gate offen. Lassen die das manchmal jetzt auch einfach offen, um den Raum zu heizen? Oder was passiert da gerade?
Das war der Beginn der Beziehung, deswegen George war abgelenkt. Aber nee.
Vielleicht ist gerade ein Team durchgegangen oder sowas. Oder?
Ja, kann natürlich sein. Das ist ein Besprechungsraum.
Eins der Maps durchgeschickt worden, die wir
dann verloren haben.
Ja.
Ja, genau. Also ich glaube, da wollten sie auch etwa, also haben sie auch nicht gesagt, warum, aber den Alterseffekt einfach so ein bisschen darstellen. So, ja, der läuft halt im Hintergrund einfach weiter und gut Dinge. Und es hat jetzt mal die Iris geschlossen. Habe ich jetzt auch nichts mehr auf meiner Liste, was akut erwähnenswert wäre.
Das ist ja verrückt. Das heißt, wir kommen langsam schon Richtung Ende der Folge.
Eventuell.
Ja, eine Sache habe ich noch. Die ganzen Jafar-Leichen, die wir liegen oder nicht liegen sehen, das Symbol von dem System dort kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wem die gehören. Stimmt. Das erfahren wir erst ganz, ganz viel später. Hatte ich mir das irgendwo noch aufgeschrieben?
Ich hatte es auch, glaube ich, irgendwo schon.
Der Lord wird dann später in der Serie noch vorkommen und dann wird das Symbol wiederverwendet, aber hier hatten wir es noch nicht. Ne?
Ja, genau. Der wird nur tot aufgefunden in der Folge, in der Anubis Kultkrieger.
Oh je, das ist ja noch
quasi vorgestellt worden.
Noch echt noch eine Weile hin.
Sehr, 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 sehr weit hin. Da wollte er sich, glaube ich, mit einem anderen System dort verbünden. Und man findet ihn und seine Jafar und die Jafar von dem anderen nur noch.
Stimmt, das war tot. Das Schlachtfeld, wo die dann draufkommen und die dann den Kultkrieger Grat so besiegen, ne?
Mhm, ja. Der Gua'uld heißt Tilgath.
Es gibt ihn immerhin.
Ja, das stimmt. Ist ja schon mal was.
Der andere Systemlord, aber das ist nur einer von diesen niedrigeren Systemlords, die haben kleinere Gebiete, der kann entkommen. Verletzt.
Glaube ich, Underlords offiziell. Irgendwo im
Halbmond. Meiner Systemlords.
Underlords. Neve ist auch ein Underlord. Aber ja, bis dahin muss Danny noch oft sterben. Von daher.
Da hat er noch ein paar, ja.
Da hat er noch was vor, ja.
Das ist die Folge Evolution Teil 1.
Ja, stimmt. Das ist dann in Mitte Staffel 7, glaube ich.
7-11.
Naja. Gut.
So.
Dann haben wir es, glaube ich, oder? Aber jetzt wollten wir noch Kommentare hören.
Genau. Und zwar erstmal noch ein Kommentar zur vorletzten Folge, der noch nachkam. Den bringe ich jetzt noch rein. Wenn ihr weitere Vorschläge bringt, Namensvorschläge für Apophis-Folgen haben wir nämlich noch bekommen. Wenn ihr weitere Vorschläge da noch in die Kommentare haut, macht das gerne. Die werden wir wahrscheinlich aber nicht mehr alle vorlesen. Vielleicht sammeln wir die irgendwann mal noch. Aber nachdem Nils uns schon so tolle Ideen gebracht hat, hat der Jan Lautenschläger noch ein bisschen nachgelegt. Nämlich The Last Aphoris. Aphoris? Apophis Aschmophis, jetzt aber richtig. Tod toter Apophis. Apophis not reborn. Und der Feind in meinem Apophis. Ich habe das Gefühl, der hat da versucht, so ein bisschen zu viel zusammen zu mischen, aber sehr, sehr schöne Ideen auch noch, wie wir noch ein paar Folgen reinbringen, in denen Apophis vorkommt und irgendwie sein Name dann oder irgendwas mit Schlange vorkommt. Ja. Zur letzten Folge hatten wir noch einen Kommentar bekommen. Mir ist es nach der Folge erst aufgefallen, ich hatte das in unserem Chat auch noch geschrieben, wir hatten eigentlich komplett vergessen, über die Implikation zu sprechen. Was passiert eigentlich, wenn ich zwei Gates habe, die unterschiedlich groß sind und ich das eine rein und das andere raus und so weiter und so fort? Wir hatten ja das schöne Mini-Stargate in Sams Keller. In die Richtung ist das ja kein Problem. Springst ins kleine Gate rein, kommst aus dem großen Gate raus, wird wahrscheinlich kein Ding sein. Ich frage mich ja immer noch, was ist, wenn du ins große Gate etwas Großes reinschiebst, das aus dem kleinen Gate rauskommen soll und es dort nicht durchpasst. Aber vielleicht vertagen wir diese Diskussion einfach auf das Zeitalter, in dem wir über Supergates reden. Durch das große Raum.
Ich auch grad vorstellen.
Da werden wir diese Frage noch ausführlich diskutieren können.
In einer Folge tun wir das jetzt. Also wir schicken nichts durch, aber wir machen genau diese Verbindung ja auch nochmal. Und zwar in der dritten Folge der 10. Staffel.
Genau.
Wo wir das Supergate dann überschreiben mit einem Atlantis-Gate.
Ja, ja. Also wir versuchen es nicht zu verwenden.
Ganz bald reden wir darüber.
Demnächst in eurem Podcast.
Podcatcher. auf jeden Fall, wir hatten es ein bisschen auch noch mit der Stromrechnung, die Sam da bezahlen muss. Und dann Marco hat noch geschrieben, und die Stromrechnung erst, was wäre, wenn das Tor die Größe der Person im Verhältnis zur Größe des Ereignishorizontes ausgeben würde? Also genau die Frage dann halt auch gesprochen. In die Richtung würde das bedeuten, dass der liebe Orlin drastisch wächst. In die andere Richtung könnten wir lustige Mini-Versionen unserer Helden herstellen. also ja, Marco, 200. Genau, stimmt. Nee, Marco, genau das ist nämlich die Frage. Also was ist, wenn, also es kann ja nicht sein, dass das Gate das anpasst. Das ergibt ja keinen Sinn in der Art und Weise, wie wir die Gates erklärt bekommen, wie sie funktionieren. Aber die Frage, was denn wäre, wenn ich zwei Gates habe und die sind unterschiedlich groß, wird in der Serie, obwohl das vorkommt, sehr gut umschifft.
Im wahrsten Sinne.
Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas Abschließendes zur heutigen Folge zu sagen, loszuwerden? Hm? In der heutigen Folge haben wir irgendwie zusätzliches Personal gewonnen, das dann nachher aber irgendwie doch nach Hause telefonieren wollte und nicht mit uns gehen will. Nächste Folge machen wir ganz andere Dinge. Sam jagt ausnahmsweise keine Sonnen in die Luft, aber verfärbt sie rot.
Das ist ein Seebeben gewesen.
Was?
Oh ja.
Entschuldigung, das war der Schläferz von letzter Woche.
Achso, ich wollte gerade sagen, den Kontext raff ich gerade nicht.
Erklären wir dann dir nachher noch kurz.
Okay, oder in der nächsten Folge. Da geht es nämlich um Red Sky, roter Himmel. Was passiert eigentlich, wenn wir auf der Erde unser Stargate-Steuersystem selbst MacGyvern und uns dann nicht an die Protokolle der Antike halten?
Darüber. Ja, ein Grund, dass die Asgard wiederzusehen.
Das stimmt. Ja. Darüber mehr in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chefrontaine.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrontaine@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chefrontaine und bei Instagram chefrontaine.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.